Persönlichkeitspsychologie für Bachelor von Jens Asendorf. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Myriam Reppe. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lerntools und Dozentenmaterialien zur Persönlichkeitspsychologie finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 4: Persönlichkeitsbereiche. In diesem Kapitel werden inhaltliche Ergebnisse der empirischen Persönlichkeitspsychologie zu verschiedenen Persönlichkeitsbereichen exemplarisch dargestellt. Es geht also nicht darum, eine ausgewogene Übersicht über die inzwischen gewaltige Literatur zu einzelnen Persönlichkeitsbereichen zu geben, sondern an wenigen Beispielen typische Ergebnisse und hiermit zusammenhängende methodische Probleme darzustellen. Gegliedert wird diese Übersicht nach funktional verwandten Eigenschaften. Darunter verstehe ich Eigenschaften, die eine ähnliche Funktion im Verhalten und Erleben haben. Zum Beispiel werden in einem Abschnitt physische Attraktivität und in einem anderen Abschnitt Temperamentseigenschaften behandelt. Abschnitt 4.1: Physische Attraktivität. Schon in den ersten Sekunden der Begegnung mit Fremden bilden wir ganz automatisch einen ersten Eindruck von ihrer körperlichen Erscheinung. Groß oder klein, schön oder hässlich. Dieser auf direkter Wahrnehmung beruhende Eindruck beeinflusst auch unseren Eindruck anderer Persönlichkeitseigenschaften. Dies gilt insbesondere für die auf körperlichen Merkmalen beruhende physische Attraktivität. Definition: Physische Attraktivität ist die Attraktivität eines Menschen, die auf körperlichen Merkmalen beruht. Definition Ende. Hierbei spielt vor allem die Schönheit des Gesichts eine Rolle. Legt man Beurteilern computergenerierte Bilder junger Erwachsener vor, die sich lediglich in der Schönheit des Gesichts unterscheiden, so werden die Schöneren für erfolgreicher, zufriedener, sympathischer, intelligenter, geselliger, aufregender, kreativer und fleißiger eingeschätzt, und zwar unabhängig vom Geschlecht der Beurteiler und der Beurteilten. Die Korrelationen zwischen Schönheit und Eigenschaftsbeurteilung variieren dabei im Bereich Punkt 70 bis Punkt 90, in Klammern www.beautycheck.de. Die extrem hohen Korrelationen in dieser Studie werden im Alltag jedoch nicht erreicht, weil die Gesichtsschönheit weniger stark variiert als in der obigen Studie, die Gesichtsschönheit durch Make-up, Haarschnitt und Schmuck relativiert wird, die Mimik, insbesondere Lächeln, auch einen starken Einfluss hat. Dennoch stimmen auch Beurteiler normaler Fotos mittelhoch in ihrem Schönheitsurteil überein, sodass nach Mittelung über ca. 10 Beurteiler ein reliables Urteil entsteht. Siehe Kapitel 3.2 zur internen Konsistenz von Beurteilung. Die selbst eingeschätzte Schönheit kann davon stark abweichen, weil sie durch Tagesverfassung und Selbstwert stark verzerrt sein kann. Einschätzungen der eigenen physischen Attraktivität sollten deshalb vermieden werden. Schönheit verzerrt auch bei normalen Fotos Persönlichkeitsurteile. Zum Beispiel beträgt die Korrelation zwischen Schönheits- und Intelligenzurteilen ca. Punkt 15, obwohl die Korrelation zwischen Schönheitsurteil und der getesteten Intelligenz der Fotografierten 0 ist. Allgemein spricht man dann, wenn ein auffälliges Merkmal mit Beurteilung anderer Merkmale beeinflusst, von einem Halo-Effekt. So wie der Mond in dunstigen Nächten einen Hof, lateinisch Halo, hat, bildet sich im Prozess der Persönlichkeitswahrnehmung um auffällige Eigenschaften ein Bedeutungshof. Sie färben auf das Urteil über andere Eigenschaften ab. Eine Studie: Der Halo-Effekt in der Personalauswahl. Schuler und Berger 1979 händigten 80 mit Personaleinstellung befassten Führungskräften fiktive Bewerbungsunterlagen von Betriebswirten beiderlei Geschlechts aus. Die Unterlagen enthielten Fotos und realistische Informationen über die Qualifikation, Examensnoten, Beurteilungen. Eine Faktorenanalyse der Beurteilungen ergab einen Sympathie- und einen Leistungsfaktor. Das Sympathieurteil wurde fast vollständig durch die von anderen Beurteilern festgestellte Schönheit der fiktiven Bewerber bestimmt. Die Leistungsbeurteilung überwiegend durch die Qualifikation. Wobei die Schönheit immerhin eine etwa halb so große Rolle spielte. Die Einstellungsempfehlung wurde überwiegend durch die Qualifikation bestimmt, wobei aber auch die physische Attraktivität einen signifikanten Einfluss auf das Urteil ausübte. Verhältnis von 1:4 gegenüber der Qualifikation. Studie Ende. Kulturvergleichende Studien zeigen, dass die Gesichtsschönheit von Angehörigen anderer Kulturen ähnlich beurteilt wird wie von Urteilern der eigenen Kultur. Offenbar gibt es universelle Kriterien dafür, was als schön empfunden wird. Zwei mögliche Kriterien wurden ausführlich untersucht. Durchschnittlichkeit, Ähnlichkeit mit dem durchschnittlichen Gesicht der Population, und Symmetrie, Übereinstimmung zwischen linker und rechter Gesichtshälfte. Abbildung 4.1 im gedruckten Buch links zeigt Durchschnittsgesichter von 32 deutschen Männern bzw. 64 deutschen Frauen. Durch die Durchschnittsbildung sind sie ausgesprochen symmetrisch und weisen eine künstlich anmutende Reinheit der Haut auf, die selbst wiederum als schön wahrgenommen wird. Bei Gesichtern der Normalbevölkerung korreliert Gesichtsschönheit um Punkt 40 mit der Durchschnittlichkeit und um Punkt 25 mit der Symmetrie. Die virtuelle Miss Germany, siehe Abbildung 4.1 rechts, wirkt deshalb nur geringfügig schöner als die durchschnittliche gleichaltrige Deutsche. Als besonders schön empfundene Gesichter sind aber gerade nicht perfekt durchschnittlich oder symmetrisch, sondern zeigen leichte Abweichungen von der Perfektion. Das wird zum Beispiel beim gezielt applizierten Schönheitsfleck genutzt. Erklärt wird dies evolutionspsychologisch oder durch allgemeine Prinzipien der Informationsverarbeitung. Evolutionspsychologisch ist plausibel, dass größere Abweichungen vom Durchschnitt oder Asymmetrien Hinweise auf Krankheiten oder Entwicklungsstörungen sind, sodass eine Präferenz für Durchschnittlichkeit und Symmetrie bei der Partnerwahl einen Fortpflanzungsvorteil hat. Ein EPM, siehe Kapitel 2.6. Tatsächlich korrelieren Durchschnittlichkeit und Symmetrie des Gesichts positiv mit Gesundheit, wobei der Zusammenhang aber vor allem auf Werte im unteren Teil der Verteilung zurückgeht. Unattraktivität korreliert mit Krankheit, nicht aber Attraktivität mit Gesundheit. Der evolvierte psychologische Mechanismus dürfte daher eher die Vermeidung von Asymmetrien und Abweichung vom Durchschnitt sein. Die Präferenz von Durchschnitt und Symmetrie könnte aber auch unabhängig davon eine Konsequenz des Prinzips sein, dass Durchschnittlichkeit und Symmetrie generell als schöner eingeschätzt werden. Nicht nur bei Gesichtern, sondern auch zum Beispiel in der Kunst und Architektur. Und des Prinzips, dass Durchschnittliches und Symmetrisches subjektiv als vertrauter empfunden wird und deshalb auch als positiver. Unter den sonstigen Merkmalen des Körperbaus, die den Eindruck physischer Attraktivität bestimmen, wurde besonders das Taille-Hüfte-Verhältnis, Waist-to-Hip-Ratio, WHR, bei Frauen untersucht. Bis zur Pubertät unterscheiden sich die beiden Geschlechter in diesem Verhältnis nicht. Danach werden bei den Mädchen unter dem Einfluss von Östrogen die Hüften breiter. Dadurch sinkt die Waist-to-Hip-Ratio bei Mädchen von 0,9 bis zu etwa 0,7. Eine besonders niedrige Waist-to-Hip-Ratio von 0,7 wird, relativ unabhängig vom Körpergewicht, von Männern für besonders attraktiv gehalten. Alle Miss America-Siegerinnen zwischen 1920 und 1990 hatten Waist-to-Hip-Ratios zwischen 0,69 und 0,72, obwohl das Körpergewicht dieser Models durchaus schwankte. So hatten die Schönheitsikonen Marilyn Monroe, Sophia Loren, Twiggy und Kate Moss trotz ihres unterschiedlichen Gewichts eine Waist-to-Hip-Ratio von etwa 0,7. Evolutionspsychologisch wird dies damit erklärt, dass eine geringe Waist-to-Hip-Ratio nicht Schwangerschaft, Jugend, Fruchtbarkeit und Gesundheit signalisiert. Tatsächlich korreliert die Waist-to-Hip-Ratio bei Frauen deutlich negativ mit diversen Gesundheitsindikatoren, positiv mit dem Östrogenspiegel und Fruchtbarkeit. Bei künstlichen Befruchtungen sinkt die Erfolgsrate ab einem Waist-to-Hip-Ratio von 0,8 mit zunehmendem Waist-to-Hip-Ratio und nimmt ab der Menopause deutlich zu. In der Mode wird dies genutzt, um die Attraktivität durch Korsetts und hüftbetonte Kleidung zu verstärken. Dennoch ist eine Waist-to-Hip-Ratio um 0,7 keine universelle Konstante. In Kulturen, in denen aufgrund von Armut und Hunger Fett als attraktiv gilt, gilt auch eine Waist-to-Hip-Ratio von bis zu 0,9 als attraktiv. Das Pendant bei Männern ist das Taille-Schulter-Verhältnis, Waist-to-Shoulder-Ratio, WSR. Ab der Pubertät werden unter dem Einfluss von Testosteron die Schultern breiter. Dadurch sinkt die Waist-to-Shoulder-Ratio bis zu etwa 0,6, dem Idealverhältnis aus Sicht von Frauen. In der Mode wird dies genutzt, um die Attraktivität durch ausgestopfte Schultern und Epauletten an Uniformen zu verstärken. Macht Schönheit glücklich? Der Selbstwert korreliert nicht mit fremdeingeschätzter Attraktivität. Auch macht Schönheit entgegen dem landläufigen Vorurteil nicht selbstsicher und Hässlichkeit nicht unsicher. Stärker sozial beeinflusste Merkmale zeigen aber zumindest mäßig starke Korrelationen mit fremdeingeschätzter physischer Attraktivität. Beliebtheit in sozialen Gruppen, zum Beispiel Schulklassen, ca. Punkt 30. Soziale Kompetenz in der Zweierinteraktion, ca. Punkt 25. Selbstbeurteilte Einsamkeit, ca. minus Punkt 15. Schönheit macht das soziale Leben etwas einfacher, weil Interaktionspartner positiver reagieren. Das erleichtert es, Kontakte zu knüpfen und schützt so vor Einsamkeit, kann aber bei unerwünschten Kontaktversuchen auch als lästig empfunden werden. Mit dem Älterwerden kehrt sich dieses Vorteil jedoch um. Ältere Frauen, deren Jugendfotos von altersgleichen Männern beurteilt wurden, die also das ehemalige Schönheitsideal kannten und für ehemals sehr attraktiv gehalten wurden, gaben einen etwas niedrigeren Selbstwert an als gleichaltrige Frauen, die als ehemals unattraktiv eingeschätzt wurden. Vermutlich beruht dies darauf, dass Schönheit im Alter weniger Vorteile hat als in der Jugend, was in Form eines Kontrasteffekts den Selbstwert der ehemals Schönen minderte und den Selbstwert der ehemals Hässlichen erhöhte. Physische Attraktivität beruht also unter anderem auf der Schönheit des Gesichts, die wiederum auf geringen Abweichungen vom Durchschnittsgesicht und hoher Symmetrie beruht. In westlichen Kulturen spielen bei Frauen auch die Waist-to-Hip-Ratio und bei Männern die Waist-to-Shoulder-Ratio eine Rolle. Wahrgenommene Attraktivität führt zu Halo-Effekten und beeinflusst in der Personalauswahl das Sympathieurteil, aber auch das Kompetenzurteil. Abschnitt 4.2 Temperament und interpersonelle Stile. In diesem Kapitel wird die neurowissenschaftliche Forschung zum Temperament nicht näher geschildert, weil sie bis heute noch kein allgemein anerkanntes Modell für Temperamentsunterschiede auf neurophysiologischer Ebene liefern konnte und Selbst- und Fremdbeschreibungen von Personen in Temperamentseigenschaften keine Beziehung zu neurophysiologischen Messwerten aufweisen. Siehe Kapitel 2.3. Vielmehr werden Selbst- und Fremdbeschreibungen der Temperamentsdimensionen Extraversion, Neurotizismus und Kontrolliertheit und die hiermit verwandten interpersonellen Stile, insbesondere Verträglichkeit, näher dargestellt und ihre wichtigsten Beziehungen zum Verhalten und Erleben im Alltag und Beruf skizziert. In Kapitel 2.4 wurde bereits die geschichtliche Entwicklung des Temperamentskonzepts skizziert. Von der vorwissenschaftlichen Säftelehre des Hippokrates über Wundts Dimensionen, Stärke der Gemütsbewegung und Schnelligkeit des Wechsels der Gemütsbewegung, Eysencks Dimensionen, Extraversion, Introversion und Neurotizismus, emotionale Instabilität, Stabilität, Grays Verhaltenssystem BIS und BAS bis hin zur Depew und Collins 1999 mit ihrer Zuordnung von drei Temperamentsdimensionen zu neurochemischen Systemen, Extraversion, Dopamin, Neurotizismus, Noradrenalin und Kontrolliertheit, Serotonin. Während Extraversion und Neurotizismus zwei der fünf Hauptfaktoren der Persönlichkeit sind, zwei der Big Five, siehe Kapitel 3.3, lässt sich Kontrolliertheit nicht einem der Big Five direkt zuordnen. Am ehesten besteht hier noch ein Zusammenhang mit dem Faktor Gewissenhaftigkeit. Wir sind dieser Dimension auch schon bei der Darstellung der drei Persönlichkeitstypen überkontrolliert, unterkontrolliert und resilient begegnet. Siehe Kapitel 3.4. Definition: Unter dem Temperament einer Person werden ihre individuellen Besonderheiten in den 3 A der Persönlichkeit verstanden: Affekt, Aktivierung und Aufmerksamkeit. Hiermit verwandt sind interpersonelle Stile, die sich in der sozialen Interaktion zeigen. Definition Ende. Abschnitt 4.2.1: Extraversion und interpersonelle Stile. Extraversion versus Introversion ist als einer der Big Five-Faktoren eine breite Persönlichkeitsdimension, die sich in engere Unterfaktoren, auch Facetten genannt, gliedern lässt. Zum Beispiel werden im NEO-PIR von Ostendorf und Angleitner 2003 6 Facetten von Extraversion-Introversion unterschieden, die durch Kurzbeschreibung von Personen mit sehr niedrigen bzw. sehr hohen Werten gekennzeichnet sind. Tabelle 4.1 im gedruckten Buch zeigt die 6 Facetten von Extraversion mit jeweils 2x3 Kurzbeschreibungen. Die Beschreibung der Facetten macht deutlich, dass der Big Five-Faktor Extraversion nur zum Teil Temperamentsmerkmale beschreibt, nämlich Aktivität und Erlebnishunger einerseits und Frohsinn im Sinne des Erlebens positiver Emotionen andererseits. Herzlichkeit im Sinne des Ausdrückens positiver Emotionen gegenüber anderen und die beiden Facetten Geselligkeit und Durchsetzungsfähigkeit beschreiben dagegen interpersonelle Stile, stabile Tendenzen in der sozialen Interaktion. Diese 3 Stile sind mit den 3 Temperamentsfacetten korreliert, denn alle 6 Facetten zeigen mäßige bis mittelhohe positive Korrelationen untereinander. Introversion sollte nicht als Gegensatz zu Extraversion, sondern eher als Fehlen von Extraversion verstanden werden. Introvertierte erledigen Dinge oft lieber alleine und wirken eher verschlossen, aber nicht wegen mangelnder sozialer Kompetenzen oder aufgrund sozialer Ängste, sondern einfach, weil sie es oft vorziehen, allein und unabhängig zu sein. Deshalb sind sie aber nicht unbedingt unglücklich. Es fehlt ihnen lediglich das Bedürfnis nach Geselligkeit und die zugewandte Herzlichkeit der Extravertierten. Die interpersonellen Stile Herzlichkeit, Geselligkeit und Durchsetzungsfähigkeit finden sich auch in Untersuchungen, in denen ausschließlich interpersonelle Stile mittels Faktorenanalyse oder verwandter Verfahren klassifiziert werden. Sie lassen sich gut durch ein zweidimensionales Zirkumplexmodell, Kreismodell, beschreiben. Die vertikale Achse repräsentiert die Dimension Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit. Die horizontale Achse eine Dimension, die oft etwas irreführend und mehrdeutig als Liebe bezeichnet wird. Jeder interpersonelle Stil lässt sich demnach durch eine Kombination dieser beiden Achsen beschreiben. Hierbei entspricht die Dimension Liebe in etwa dem Big Five-Faktor Verträglichkeit. Im NEO-PIR untergliedert sich Verträglichkeit in 6 Facetten, die analog zu Tabelle 4.1 in Tabelle 4.2 im gedruckten Buch beschrieben sind. Verträglichkeit bezieht sich also auf soziale Motive, siehe Kapitel 4.4, nicht auf das Temperament. Hohe Werte sind größtenteils sozial erwünscht, während übermäßiges Vertrauen und Entgegenkommen als naiv und unterwürfig gewertet werden. Niedrige Werte sind durchweg erwünscht, bis hin zu Persönlichkeitsstörungen, paranoide, dissoziale, narzisstische, siehe Kapitel 3.5. Abbildung 4.2 im gedruckten Buch illustriert das aus Dominanz und Liebe gebildete Kreismodell, den interpersonellen Zirkumplex von Wiggins et al. 1988. Korrelationen zwischen den einzelnen interpersonellen Stilen werden dort durch ihren Winkel zueinander grafisch veranschaulicht, wobei sich die Lage jedes Stils im Kreis aus ihren Faktorenladungen auf den Faktoren Liebe und Dominanz ergibt. Die Punkte geben die empirisch geschätzte Lage an, wenn der Kreis in 8 Segmente zerlegt wird und jedes Segment durch eine Persönlichkeitsskala aus 8 Items erfasst wird. Revised Interpersonal Adjective Scales, IASR. Deutsche Version von Ostendorf 2001. Extraversion und interpersonelle Stile weisen eine im Vergleich zu anderen Big Five-Faktoren besonders gute Übereinstimmung zwischen Selbst- und Bekanntenbeurteilung auf. Korrelationen um Punkt 50. Weil es sich um öffentliche Persönlichkeitseigenschaften handelt. Sie sind in der Öffentlichkeit leicht beobachtbar. Der Temperamentsanteil von Extraversion bezieht sich auf eine überwiegend positive Stimmungslage und die Häufigkeit und Dauer positiver Emotionen, wie zum Beispiel Fröhlichkeit und Freude. Dies wird auch als positive Affektivität bezeichnet. Dabei handelt es sich eher um eine situationsunabhängig positive Stimmungslage als um eine besondere Aktivierbarkeit durch positive Situationen. Extravertierte beurteilen deshalb in Tagebüchern ihre Tagesverfassung als eher positiv. Nicht in jeder Situation und an jedem Tag, aber im Durchschnitt über viele Situationen an vielen Tagen. Extraversion korreliert auch leicht negativ mit einer überwiegend negativen Stimmungslage und der Häufigkeit und Dauer negativer Emotionen wie zum Beispiel Angst, Ärger und Traurigkeit. Auch als negative Affektivität bezeichnet. Aber diese negativen Korrelationen sind deutlich niedriger als die positiven Korrelationen mit positiver Affektivität. Das scheint zunächst überraschend, weil positive und negative Stimmungen und Emotionen eher Gegensätze sind. Lediglich bei emotionaler Ambivalenz können positive und negative Emotionen gleichzeitig intensiv ausgeprägt sein. Diese Überraschung beruht jedoch auf einer Verwechslung von fluktuierenden emotionalen Zuständen innerhalb einer Person mit den Persönlichkeitsunterschieden in positiver bzw. negativer Affektivität. Hochemotionale Menschen können ja oft positive und oft negative Gefühle haben, wenn auch meistens in anderen Situationen, und wenig emotionale Menschen erleben Emotionen jeglicher Art nur selten. Darüber hinaus sagt Extraversion, vermittelt vor allem über die Facette Geselligkeit, den Zeitanteil vorher, den Personen im Alltag mit unerzwungener Geselligkeit verbringen. Partys, Gespräche, private Telefonate, gemeinsame Unternehmungen in der Freizeit. Das gilt weniger für beruflich oder durch andere Verpflichtungen erzwungene Geselligkeit. Zum Beispiel hängt das Ausmaß des Kundenkontakts eher von den Arbeitsanforderungen ab als von der eigenen Persönlichkeit. Allerdings gibt es trotzdem auch hier eine positive Korrelation, weil Extravertierte eher Berufe oder Aufgaben innerhalb von Berufen mit Kundenkontakt wählen bzw. für derartige Arbeitsanforderungen eingestellt oder abgeordnet werden und weil sich das Selbst- und Fremdbild der Persönlichkeit zumindest im jungen Erwachsenenalter in Abhängigkeit von den Arbeitsanforderungen ändert. Hierzu tragen Passungsprozesse zwischen Persönlichkeit und Arbeitswelt bei. Siehe die Studie von Roberts et al. 2003. Eine Studie. Passungsprozesse zwischen Persönlichkeit und Arbeitswelt. Roberts et al. 2003 untersuchten in einer Längsschnittstudie bei 910 jungen Erwachsenen derartige Passungsprozesse. Selbstbeurteilte Facetten der Extraversion und Verträglichkeit im Alter von 18 Jahren sagten beruflichen Status, Arbeitszufriedenheit und bestimmte Arbeitsmerkmale, wie zum Beispiel Autonomie der Tätigkeit im Alter von 26 Jahren, positiv vorher. Und diese beruflichen Variablen sagten wiederum entsprechende Veränderungen im Selbstbild der Persönlichkeit zwischen 18 und 26 Jahren vorher. Zum Beispiel korrelierte positive Emotionalität im Alter von 18 Jahren, Punkt 15, mit der Arbeitszufriedenheit, 8 Jahre später. Und Arbeitszufriedenheit im Alter von 26 Jahren korrelierte Punkt 12 mit der Zunahme von positiver Emotionalität zwischen 18 und 26 Jahren. Die Autoren interpretierten dies als Korrespondenzprinzip. Eigenschaften, die zu bestimmten Arbeitserfahrungen führen, sind auch diejenigen Eigenschaften, die sich durch eben diese Arbeitserfahrungen ändern. Studie Ende. Nach der Übersicht von Ted und Christiansen 2008 sagt Extraversion neben Kundenkontakt vor allem Führungsqualität und auch den objektiv ermittelten Erfolg als Verkäufer vorher. Verträglichkeit sagt Kundenkontakt und erfolgreiches Arbeiten in Teams vorher, nicht aber Führungsqualität oder Verkaufserfolg. Abschnitt 4.2.2 Neurotizismus. Im NeoPIR untergliedert sich Neurotizismus in 6 Facetten. Die analog zu Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 in Tabelle 4.3 im gedruckten Buch beschrieben sind. Hohe Werte in Neurotizismus sind sozial unerwünscht, wobei die Empfindlichkeit neurotischer Menschen oft auch als interessant schillernd wahrgenommen wird, wenn sie mit Empfindsamkeit einhergeht. Niedrige Werte in Neurotizismus sind sozial erwünscht. Wobei niedriger Neurotizismus auch als Unsensibilität wahrgenommen wird. Situationsunspezifische Ängstlichkeit ist nicht nur eine Facette von Neurotizismus, sondern korreliert auch mit dem Gesamtwert von Neurotizismus so hoch, dass Neurotizismus kaum von allgemeiner Ängstlichkeit unterschieden werden kann. Anders sieht es aus, wenn Ängstlichkeit in bestimmten Situationen erfragt wird. Grob lassen sich hier zwei Ängstlichkeitsfacetten unterscheiden, die nur mäßig positiv korrelieren. Soziale Ängstlichkeit und körperbezogene Ängstlichkeit. Soziale Ängstlichkeit, auch als soziale Gehemmtheit bezeichnet, äußert sich bei Erwachsenen mit vergleichsweise hoher transsituativer Konsistenz gegenüber Fremden, in großen Gruppen, insbesondere wenn man im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, zum Beispiel ein Referat halten, eine Geburtstagsrede in großem Kreis halten, gegenüber Autoritäten, deren Urteil für wichtig gehalten wird. Asendorf 1989 formulierte auf der Grundlage von Grays Temperamentstheorie ein Zwei-Faktoren-Modell für soziale Gehemmtheit. Danach resultiert soziale Gehemmtheit aus einer chronisch niedrigen Schwelle für Verhaltenshemmung, die nach Grays Modell des Behavioral Inhibition System, BIS, durch neue Reize oder durch die erlernte Erwartung von Bestrafung oder frustrierender Nichtbelohnung in sozialen Situationen, Ablehnung oder ignoriert werden, ausgelöst wird. Eine solche Erwartung beruht nach Asendorf 1989 auf wiederholter tatsächlicher Ablehnung oder Ignorierung durch wichtige Bezugspersonen, zum Beispiel Eltern, Geschwistern, Gleichaltrigen in Kindergarten oder Schulklasse oder einem genetisch oder früh erworbenen starken BIS, sodass zum Beispiel bereits gut gemeinte Hänseleien zu Verhaltenshemmung führen und als Ablehnung erlebt werden. Dieses Zwei-Faktoren-Modell ließ sich empirisch weitgehend bestätigen und ist wohl die beste Bestätigung von Grays BIS-Modell. Soziale Ängstlichkeit und Gehemmtheit gehen oft mit Introversion einher und sind deshalb auf den ersten Blick nicht leicht von Ungeselligkeit zu unterscheiden. Tatsächlich korrelieren Skalen, die soziale Ängstlichkeit oder Schüchternheit erfassen, mittelstark positiv mit Introversion, wenn auch meist noch etwas stärker mit Neurotizismus. Dies bestätigt die Annahme von Gray, dass Gehemmtheit quer zu Neurotizismus und Introversion liegt. Siehe Kapitel 2.3. Schüchternheit bezeichnet Zurückhaltung in sozialen Situationen, die entweder auf Ungeselligkeit, besonders bei erzwungenen Situationen, oder auf sozialer Ängstlichkeit beruht und ist wegen dieser Mehrdeutigkeit als Eigenschaftsbegriff problematisch. Dennoch lassen sich Ungeselligkeit und soziale Ängstlichkeit unterscheiden. So gehen manche nicht auf Partys, weil sie auf die Gesellschaft anderer wenig Wert legen, aus Ungeselligkeit. Oder weil sie sich nicht trauen, Fremde anzusprechen, aus Ängstlichkeit. Soziale Ängstlichkeit korreliert nur mäßig positiv mit körperbezogener Ängstlichkeit, nämlich der Ängstlichkeit gegenüber physischen Bedrohungen, Verletzungen, Krankheiten und invasiven medizinischen Behandlungen. Dennoch korrelieren Skalen, die nur Besorgtheit über körperliche Beschwerden erfassen, sehr hoch mit Neurotizismus. Das hat erhebliche praktische Konsequenzen, weil Neurotizismus deshalb häufige Arztbesuche ohne objektivierbare Erkrankung vorhersagt. Hausärzte diagnostizieren in diesen Fällen gerne vegetative Dystonie oder psychovegetative Labilität. Wobei sich hinter diesen Diagnosen die schlichte Feststellung verbirgt, dass der Patient über nicht objektivierbare Symptome klagt. Zum Beispiel korreliert das Klagen über häufige Herzbeschwerden so gut wie nicht mit diversen messbaren Indikatoren der Herztätigkeit. Insbesondere nicht mit Indikatoren von Herzerkrankungen oder physiologischen Risikofaktoren für solche Erkrankungen. Mirtek 1998 prägte hierfür den Begriff der gesunden Kranken. Subjektiv krank, objektiv gesund. Und stellte sie den ebenfalls nicht seltenen kranken Gesunden, subjektiv gesund, objektiv krank, gegenüber, die Krankheitssymptome eher herunterspielen oder Risiken nicht ernst nehmen. So wird zum Beispiel Hypertonie oft zu spät erkannt, weil die Symptome nicht gut wahrnehmbar sind und viele deshalb nicht zu weiteren Untersuchungen gehen, wenn der Hausarzt einen zu hohen Blutdruck gemessen hat. Beide Gruppen, die gesunden Kranken und die kranken Gesunden, belasten erheblich das Gesundheits- und Rentensystem, zum einen, weil viele Arztbesuche und Behandlungen überflüssig sind, zum anderen, weil ernsthafte Erkrankungen zu spät behandelt werden. Kritisch kann hiergegen eingewendet werden, dass die starken Diskrepanzen zwischen subjektivem Krankheitsgefühl und objektivierbarer Diagnose zumindest teilweise auf einer unzureichenden Erfassung körperlicher Störungen beruhen könnten. Eine weitere Ursache könnte sein, dass es zeitliche Verzögerungen zwischen objektivierbaren Symptomen und subjektiven Leiden geben kann, also Prozesse der Sensibilisierung und der Desensibilisierung, die zu Diskrepanzen zwischen subjektivem Krankheitsgefühl und objektiver Erkrankung beitragen. Neurotizismus sagt nicht nur häufige Arztbesuche vorher, sondern auch Probleme in der Arbeitswelt. Mangelnder Einsatz aufgrund schnell einsetzender subjektiver Überforderung, Probleme im Kundenkontakt und in Teams vor allem aufgrund hoher Reizbarkeit und Verletzlichkeit und häufiges Wechseln des Arbeitsplatzes. Die Bedeutung von Neurotizismus für die Gestaltung sozialer Beziehungen wird auch darin deutlich, dass Neurotizismus bei Männern und Frauen besser als alle anderen untersuchten Persönlichkeitseigenschaften Unzufriedenheit in der Partnerschaft und Trennung vom Partner vorhersagt. Siehe Abschnitt 5.2.5. Noch nicht angesprochen wurde die Facette Impulsivität, siehe Tabelle 4.3. Denn empirische Untersuchungen zeigen, dass die Impulsivitätsfacette im NeoPIR deutlich geringer mit dem Neurotizismus-Gesamtwert als die anderen fünf Facetten korreliert und ebenso stark negativ mit der Skala Gewissenhaftigkeit wie positiv mit Neurotizismus korreliert. Impulsivität könnte also ebenso gut als Facette von Ungewissenhaftigkeit angesehen werden. Deshalb wird Impulsivität erst im nächsten Abschnitt über Kontrolliertheit behandelt. Abschnitt 4.2.3 Kontrolliertheit. Die Neurotizismusfacette Impulsivität beschreibt die Unfähigkeit, motivationale Impulse und spontane Verhaltenstendenzen mehr oder weniger bewusst zu blockieren, auf einen späteren Zeitpunkt aufzuschieben oder situationsangemessen zu verändern, zum Beispiel um dadurch soziale Normen einzuhalten. Dies ist auch der Kern der Dimension Überkontrolle-Unterkontrolle in der Persönlichkeitstheorie von Block 1971, auf die sich die Persönlichkeitstypen überkontrolliert und unterkontrolliert beziehen, siehe Kapitel 3.4. Kontrolliertheit wird aber auch in einem breiteren Sinne verstanden als die Fähigkeit, ganz generell planvoll und organisiert zu handeln, bis hin zu übermäßig verkopftem Verhalten und zwanghafter Ordnungsliebe. In diesem Fall schließt Kontrolliertheit mehrere Facetten des Big Five-Faktors Gewissenhaftigkeit mit ein. Tabelle 4.4 im gedruckten Buch listet die entsprechenden Facetten im NeoPIR auf. Zwei davon, Besonnenheit und Selbstdisziplin, sind Temperamentseigenschaften, die sich klar dieser breiteren Dimension der Kontrolliertheit zuordnen lassen. Die anderen Facetten von Gewissenhaftigkeit setzen die Fähigkeit zu kontrolliertem Handeln voraus und sind insofern mit Kontrolliertheit korreliert, sind aber eher Aspekte von Fähigkeiten, Kompetenz oder Motiven, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, die in den beiden nächsten Kapiteln behandelt werden. Hohe Werte gelten traditionell als sozial erwünscht, wobei der Typ des lockeren Chaoten jedoch in bestimmten Subkulturen durchaus angesehen ist. Extrem hohe Werte finden sich auch bei kleinkarierten Pedanten, Ordnungsliebe und Workaholics, Leistungsstreben, Pflichtbewusstsein. Von daher ist es nicht überraschend, dass der Big Five-Faktor Gewissenhaftigkeit besser als alle anderen der Big Five-Leistungen vorhersagt. Insbesondere Schul- und Studienleistungen und Berufserfolg. Objektiv erfasster Verkaufserfolg wird zum Beispiel noch stärker durch Gewissenhaftigkeit als durch Extraversion vorhergesagt. Für Führungsqualität ist Gewissenhaftigkeit ähnlich bedeutsam wie Extraversion und fehlender Neurotizismus. Und Teamfähigkeit basiert ähnlich stark auf Gewissenhaftigkeit wie auf Verträglichkeit. Mit Kontrolliertheit verwandt ist auch die Dimension der Integrität, Vertrauenswürdigkeit, die im beruflichen Kontext noch etwas besser als Gewissenhaftigkeit das vorgesetzten Urteil über die berufliche Leistung, insbesondere die künftig erwartete Leistung, das Leistungspotenzial, vorhersagt. Integrität ist besonders dann wichtig, wenn Mitarbeiter in sicherheitssensiblen Bereichen arbeiten. Zu ihrer Erfassung gibt es Integritätsfragebögen. Zum Beispiel den psychologischen Integritätstest PIT, Team Psychologie und Sicherheit 2005 oder das Persönlichkeitsinventar zur Integritätsabschätzung, PIA. Integrität lässt sich mehr oder weniger direkt erfragen. Eine direkte Frage wäre zum Beispiel: Haben Sie jemals daran gedacht, Geld von Ihrer Arbeitsstelle zu entwenden, ohne es dann tatsächlich zu tun? Eine indirekte, weniger leicht zu durchschauende Aussage wäre zum Beispiel: Sie sind eher vernünftig als abenteuerlustig. Die direkte Form ist eher anfällig gegenüber Verfälschungen als die indirekte. Integrität korreliert vergleichbar hoch mit Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Zwei Merkmale also, die von Vorgesetzten besonders geschätzt werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Big Five-Faktoren Extraversion, Neurotizismus, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit und die mit Gewissenhaftigkeit verwandten Eigenschaften Kontrolliertheit und Integrität nicht nur für die Vorhersage des Verhaltens im Alltag, insbesondere in sozialen Situationen, sondern auch für die Vorhersage von subjektiver Krankheit, Berufserfolg und Eignung für bestimmte Arbeitsaufgaben eine große Rolle spielen. Dies kann in der ärztlichen Praxis und bei der Personalauswahl genutzt werden.